Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, die Lehre von der Seelenwanderung findet ja heute immer mehr Anhänger. Es sind nicht wenige unserer Zeitgenossen davon überzeugt, dass dieses fernöstliche Gedankengut mit der christlichen Tradition vereinbar sei. Dies wird heute Abend ein wesentlicher Teil sein, zu erweisen, wo es vielleicht vereinbar wäre und wo vor allen Dingen nicht. Ich sehe zuerst und werde das nachher noch entwickeln, drei Punkte, drei Gründe, dass heute immer mehr moderne Menschen, wie sie sich nennen, in der westlichen Welt von der Vorstellung fasziniert sind, nach ihrem Tod noch einmal ein neues Leben beginnen zu können und jetzt auf einer wesentlich anderen, einer spirituellen, einer höheren Ebene. Wenn ich recht sehe, ist es zuerst diese Vorstellung im Westen aus dem Osten übernommen als Gegenpol zur Wissenschaftsgläubigkeit und zum Fortschrittsdenken seit etwa einem Jahrzehnt deutlich spürbar. Eine verstärkte Hinwendung zur fernöstlichen Meditationspraktik, zur Esoterik und auch zum Angebot Asiens in Form des New Age und darin, meistens nicht gleich sichtbar, aber überall inzwischen deutlich spürbar, diese Figur, diese Hoffnungsfigur einer Wiederverkörperung, einer Seelenwanderung oder einer Reinkarnationsvorstellung. Die Suche nach Stille und die Suche nach Selbstbesinnung haben deswegen auch zunehmend mit der asiatischen Idee der Seelenwanderung unsere Zeitgenossen konfrontiert und sie sehen darin ein Mittel, wie sie ihr Leben verlängern können oder wie sie bestimmte Ungerechtigkeiten in diesem Leben in dem anderen, wie sie meinen, dann folgenden Leben ausgleichen zu können. Zweitens, dazu kommt ein neues Interesse an Religiosität überhaupt. Freilich ist diese sogenannte neue Religiosität meistens außerhalb der christlichen Kirchen feststellbar und auch beheimatet. Vielfach wendet man sich über diese neue Religiosität den Gehalten der Religionen des Ostens zu, darin auch dem Okkultismus und dem Spiritismus oder zunehmend einer Mischform, einem Synkretismus zwischen Psychoreligion, also einer Religion, die die Seele in die Mangel nimmt und einer bestimmten Vorstellung esoterisch-humanistisch geprägt. Dritter Grund. Ein dritter Grund, den ich nur zaghaft anführe, aber gleichwohl nennen möchte, ist der in dem Westen deutlich spürbaren, wachsenden Unfähigkeit zu bindenden und endgültigen Lebensentscheidungen und endgültigen Lebensmodellvorstellungen. In der Folge, dass sich im Westen kaum mehr ein bindender, prägender Lebensstil ausprägt und deswegen auch keine voll ausgeformte Lebensentscheidungen, sondern man spekuliert mal damit und mal damit, hängt zusammen die Hoffnung, in einem weiteren Leben jene Reinigung endlich erlangen zu können, die hier auf diesem ersten Leben, auf diesem ersten Planetendasein nicht geglückt ist, und eine erneute Vollendung und dann endlich die Vollendung, die man sich wünschte, wird in einem nächsten Leben erhofft. Sie merken, diese drei Punkte, die vor allen Dingen im westlichen Bereich sich ausgebildet haben, haben eine Anziehungskraft auf diese östliche Lehre der Reinkarnation. Wenn wir jetzt zuerst mal die östliche Vorstellung miteinander versuchen durchzugehen, es ist nicht ganz wenig anspruchsvoll, aber ich werde es versuchen, Ihnen so beizubringen, dass Sie nachher wissen, um was es geht. Die östliche Lehre ist im Zusammenhang dieser drei westlichen Erwartungen grundsätzlich umgedeutet worden. Der Osten versteht, um dies gleich ganz deutlich zu sagen, unter Seelenwanderung, Wiederverkörperung und Reinkarnation etwas völlig anderes als derzeit der Westen. Auch die Theologen sind bei diesem Feld, bei den vielen verschiedenartigen Reinkarnationskonzepte und jetzt auch die Reinkarnationstherapie im Zusammenhang der Angebote der Psychotherapien, auf einem weithin unbekannten Feld. Viele wissen zu wenig darüber und halten deswegen Wiederverkörperung und christlich-evangelischen Glauben für vereinbar. Der Unterschied aber zwischen östlichen und westlichen Formen des Reinkarnationsglaubens sind tiefgehend. Ich will es zuerst im Osten darstellen und dann zweitens versuchen, es im Westen zu verfolgen. Erstens der Osten. Der Osten ist von Anfang an, sowohl im Hinduismus wie auch im Buddhismus, geprägt von der Vorstellung von Karma und Wiederverkörperung. Die gängige Vorstellung, die im Westen angekommen ist, heißt, der Mensch ist bestimmt in seinen künftigen Daseinsformen durch seine Taten jetzt und seine Taten in der Vergangenheit. Das heißt, was ich heute durchmache, die und die berufliche Misere, die und die persönliche oder auch eheliche Schwierigkeit, haben ihren Grund in einer vorherigen Daseinsform. Das heißt, jetzt moralisch anwandfrei zu leben, um dadurch möglichst gutes Karma zu produzieren, damit ich nicht noch einmal leben muss, um das schlechte, angesammelte Karma abbauen zu müssen. Das ist die gängige Form, wie sie im Westen angekommen ist. Im Osten ist das anders. Der Osten hat all dies, was er sagte, über Karma, Ansammlung, also der Folgen von Taten, die abgebaut werden müssen in diesem oder im nächsten Leben, daraus nie eine Religionslehre gemacht. Sondern der Osten hat dies nur als Modell genommen, wie ich ein Dasein, vor allen Dingen mein Dasein, verstehen kann und wie ich versuchen kann, vor allen Dingen böse Taten, negative Taten und deren Folge zu verhindern. Das ist, liebe Freunde, begründet in der Vorstellung der Inder von dem sogenannten Atman. Atman, das ist ein in uns beheimatetes, aber gleichwohl nicht persönliches, also ein unindividuelles Selbst, das stirbt nicht, das wird nicht alt, es ist also das unpersönliche Selbst in uns selbst, das der Inder Atman nennt. In diesem Atman, in diesem unvergänglichen Personenkern, nun sieht der Inder die Möglichkeit, dass dort in diesem Atman, in diesem, das ständig überdauert und nie tot sein wird, dass dort eine Art unvergängliches Zentralkernkraftwerk oder wie Sie es nennen wollen, vorhanden ist, an dem die göttliche Transzendenz, das was er Brahma nennt, teilhat. Hinduistisch heißt das, mit dem Brahman ist das Atman identisch. In dem Augenblick also gibt es dann, wenn das göttliche Makrokosmische, Großkosmische und das menschliche kleine Mikrokosmische identisch sind, dann gibt es die Möglichkeit, dass diese Individualität nicht mehr sterben muss, sondern sich fortsetzt im nächsten Leben, aber dann nicht mehr noch einmal wiedergeboren werden müssen. Was ist Karma? Karma ist ein Universalgesetz des Ostens. Karma heißt wörtlich die Tat, das Werk und die Folge von jeder Tat, die Folge von jedem Werk, also dieser Bedingungszusammenhang zwischen Tat und Werk und Folge, Das nennt der Inder Karma. Wenn ich also etwas tue oder etwas unterlasse, dann sammle ich nach Vorstellung des Inders Karma an und muss auch dieses Karma wieder abbauen. Da erfahrungsgemäß zum Abbauen von Karma ein Leben nicht genügt, braucht der Inder verschiedene Leben, um dieses, was er Böses getan hat oder was er nicht Gutes getan hat, abzubauen. Wie man also handelt und verfährt, so wird man auch nach dem Tod. Das ist ein Grundsatz des Hinduismus. Wer Gutes tut, so heißt es, geht ein in einen guten Mutterschoß, das heißt in den Mutterschoß eines Brahmanen. Wer Schlechtes tut, der geht ein in einen stinkenden Mutterschoß, das heißt in den Mutterschoß eines Kastenlosen. Also das frühere Verhalten ist wichtig für das künftige Leben. Von dieser Vorstellung her ergibt sich natürlich die alte Frage, ob nicht vielleicht diese Lehre von Karma und abbauen müssen von Karma und deswegen noch einmal reinkarniert werden müssen, nicht vielleicht etwas zu tun hat mit diesem Fatalismus, den wir teilweise kennen im indischen Bereich. Wenn man genau hinschaut, dann ist das nicht die Begründung für den Fatalismus im Hinduismus. Vielmehr, in der Zwischenzeit ist diese Lehre von Karma und Reinkarnation umgedeutet worden. Ich zitiere etwa den früheren indischen Staatspräsidenten Radhakrishnan, der dazu das Kartenspiel als Beispiel gebraucht. Er sagt, die Karten, die sind mir zugeteilt, aber wie ich sie ausspiele, das ist meine Sache. Darin bin ich frei. Die Lehre von Karma bedeutet damals im Bereich Indiens, also 600 vor Christus, als sie entstanden ist, sogar ein Stück Entmythologisierung. Die Zukunft über den Tod hinaus hing also nicht mehr an der Willkür von Gottheiten, die mich bestimmen, oder an der Willkür von priesterlichen Opferritualen, sondern im 6. Jahrhundert vor Christus durch diese Karma-Lehre an meinem ganz speziellen persönlichen individuellen Verhalten, wie ich einmal dann im nächsten Leben dastehe. Selbst die Götter, liebe Freunde, sind diesem Gesetz des Karma unterworfen. Alle Götter und Menschen durchlaufen nach diesem Universalgesetz, diesen Kreislauf von Werten und Vergehen, von Karma produzieren und Karma abbauen müssen. Das heißt, im Hinduismus hat der Mensch immer nur mit sich selbst, seinen Taten und den Folgen seiner Taten zu tun. Das war damals natürlich schon, wie ich es bereits sagte, im 6. Jahrhundert vor Christus, eine Art Entmythologisierung, dass der Mensch verantwortlich sei und nicht irgendein Ritual oder irgendein Kosmos der Götter. Gleichwohl, die bedrängende und quälende Frage steht immer vor dem Hindu: Wirst du es schaffen in diesem Leben? Oder musst du, weil du vielleicht sogar unbewusst was getan hast, was dich wieder beschwert, was wieder Karma ansammelt, noch einmal diesen Kreislauf des Lebens durchschreiten? Nach hinduistischem, aber auch nach buddhistischer Vorstellung entstehen Taten nicht nur aus Werken, Folgen von Werken, also Tatfolgen, sondern schon dadurch, dass ich etwas wünsche, dass ich etwas begehre, dass ich leidenschaftlich für mich etwas wünsche oder vielleicht für mich etwas oder mich einsetze auch für andere. Auch dadurch kann Karma entstehen. Aber hier ist ein Unterschied. Ein Unterschied zwischen Buddhismus und Hinduismus. Im Hinduismus sind alle Folgen von Taten, auch dass die Folge von sich etwas wünschen, begehren, also noch leidenschaftlich an dieser Erde und ihren Menschen hängen, sind karma-bedingt und müssen abgebaut werden. Nicht so im Buddhismus. Im Buddhismus ist etwa auch die stellvertretende Leidenschaft oder das stellvertretende Leiden, die Möglichkeit, sich für jemand anders einzusetzen, durchaus gegeben. Das gibt es im ganzen Hinduismus nicht. Dort kann es kein stellvertretendes Leiden geben. Im Hinduismus bin ich nur für mich da, nur für mich selbst da, muss für mich selbst gerade stehen. Kein anderer kann für mich eintreten. Sie merken, im Buddhismus etwa wäre eine Figur vorhanden für einen Vergleich, für die Möglichkeit auch zwischen Christen und Buddhisten über Leid und das Leiden für andere zu sprechen. Nun, solange ein Individuum Karma produziert, Gutes oder Schlechtes, solange ist es genötigt, in dieser Erscheinungswelt zu leben, noch nicht in der anderen Wirklichkeit, in der richtigen Wirklichkeit, ohne den Schleier der Maya. Solange ich lebe, bin ich eigentlich in diesem Zusammenhang. Die Angst vor der Endlosigkeit des Daseins prägt also den Hindu. Die Angst vor der Vergeblichkeit, Karma überhaupt nie abbauen zu können und immer wieder in diese materielle Welt zu fallen, prägt die Angst des Hindus. Sie merken, dieser Kreislauf von Werten und Vergehen, von nochmal leben müssen und wieder abbauen müssen, das ist ein Kreislauf, der kaum zum Stillstand kommt. Nur an einem Punkt. Er kommt zum Stillstand, der Prozess der Wiederverkörperung setzt aus, wenn das Selbst, dieses kleine Atman in mir drin, dieser göttliche Kern, sich mit Brahman vereinigt, diese Identität zwischen dem ganz großen Überselbst und dem ganz kleinen eigentlichen Selbst in mir drin, dann erlange ich Befreiung. Dann erlange ich Moksha. Dann erlange ich Samadhi. Und genau diese Methoden, die bieten größtenteils die asiatischen Meditationsmethoden. Um diesen Punkt herbeizuführen, dass Atman und Brahman identisch sind und ich dann nicht noch einmal diesen Teufelskreis von Werten und Vergehen durchlaufen muss. Sie merken, Karma und Moksha, Tatfolge und dieses Heilsziel hängen ganz eng zusammen. Das Gesetz der Vergeltung auf der einen Seite und das Heilsziel auf der anderen Seite. In dieser Spannung lebt der Hindu. Aber der Hindu hat daraus nie wie der Westen eine Religion gemacht. Der Hindu nimmt dies hin als eine Art Vorstellungskategorie. Er versucht durch gutes Karma eine gute Ausgangsposition für diesen Absprung von diesem Karussell von Werten und Vergehen zu finden. Man kann sogar im Verständnis des Hinduismus und Buddhismus nach diesem Modell höchstens göttlich werden, aber nicht erlöst werden. Man kann nach diesem Modell vergöttlicht werden. Man kann in den Götterbereich eintreten, aber letztlich erlöst kann man nicht werden, denn auch die Götter bleiben im Hinduismus letztlich unerlöst und sind selbst bis zum letzten Reinigungsprozess diesem Karma-Gesetz unterworfen. Sie merken, der Westen, der daraus ein Heilsziel gemacht hat, ist in diesem Punkt überhaupt nicht identisch mit dem Osten. Der Osten macht daraus eine Daseinsanalyse, der Westen macht daraus, wie so oft, eine Ersatzreligion. Nun, dieser Kreislauf von Werten und Vergehen, dieses Samsara, was einmal, dann noch einmal und noch einmal sich dreht, das gehört mit zum Hinduismus in seinem letzten leidenschaftlichen Versuch auszubrechen. In allen hinduistischen und in allen buddhistischen Schulen hängen deswegen, um hier endlich diesen Ausbruchsversuch zu wagen und ihn durchzuhalten, Karma und Yoga zusammen. Das wichtigste Ergebnis jeder Yoga-Praxis ist also das Durchschauen. Wie kommt mein Dasein so zustande? Wo kommt das her? Was sind die Taten, deren Folgen ich jetzt auslöffeln muss? Dies zu durchschauen, das Durchschauen der Bedingtheit meines eigenen Daseins, durch Karma in meinem oder in den Vorvorherlebenden, meiner Mutter, meiner Großmutter, meines Großvaters und so weiter, dies zu durchschauen, gibt mir Yoga. So wie damals Buddha unter dem Baum der Erleuchtung dieses Durchschauen der Bedingtheit von Leiden geschenkt worden ist. Buddha hat damals Millionen seiner früheren Wiederverkörperung und seine Bedingtheit durch jene, damals unter diesem Bodhibaum, unter dem Baum der Erkenntnis durchschaut. Das ist eigentlich Yoga, dass man dies erkennt und dann diese Methoden in die Hand bekommt, um diesen Kreislauf von Werten und Vergehen, von Taten und deren Folgen zu durchbrechen. Der Hinduismus bestreitet grundsätzlich die Übertragbarkeit von Karma. Jeder muss nach Hindu-Vorstellungen die Suppe selbst auslöffeln, die er sich eingebrockt hat. Diese Strenge, ich sagte es bereits, ist im Buddhismus aufgeweicht. Der Buddhismus kennt eine freiwillige Übernahme und eine stellvertretende Aufarbeitung von fremdem Karma, etwa durch Krankheiten, etwa durch Leiden. Und deswegen ist diese Lehre eigentlich zentral hinduistisch und nicht buddhistisch. Sie ist zwar aus dem Hinduismus in den Buddhismus eingedrungen, aber sie hat dort eigentlich keinen Platz. Nun, Sie merken, dass diese östliche Vorstellung natürlich in vielerlei Weise mit dem christlichen Glauben nicht übereinstimmt. Sie ist im Grunde nicht vereinbar. Es war bereits im Westen die westliche Aufklärung, vor allen Dingen Voltaire, der damals gesagt hat, es ist nicht erstaunlicher, zweimal geboren zu werden als einmal. Warum soll das erstaunlicher sein? Aber das, was damals die Aufklärung, was in der französischen Aufklärung von Voltaire betont worden ist, ist inzwischen eine ganz aktuelle Frage geworden. Leben wir nur einmal? Gibt es vielleicht nicht ein Leben nach dem Leben? Kommt das eigentliche Leben erst nach diesem Leben? Die Idee der Reinkarnation und der Gedanke an ein fortwährendes Erdenleben ist heute enorm im Vordringen. Das neu erwachte Interesse ist natürlich auch eine Folge der Zerbrechlichkeit unseres Daseins. Dieses neu erwachte Interesse im Westen ist natürlich auch eine Folge der Bedrohtheit unseres Ichs und unseres Lebens. Alles scheint uns davon zu fließen. Alles scheint je länger je mehr relativiert zu sein. Die Zeit nivelliert und relativiert. Und deswegen beschränkt sich diese Vorstellung aus dem Osten keineswegs, liebe Freunde, mehr auf weltanschauliche Sonderlehren im Westen. Gerade auf den völlig verweltlichten, säkularisierten Zeitgenossen hat diese Seelenwanderungs- und Wiederverkörperungslehre heute eine enorme Anziehungskraft. Warum? Weil er jetzt abseits von kirchlichen Deutung und christlichen Vorstellungen eine Seelenwanderungskonzeption, eine Wiedervereinigung, eine Wiederverkörperungskonzeption hat, die ihm ein Fortleben nach dem Tod, nach seinem biologischen Ende und ein Weiterentwickeln dann auf einer höheren spirituellen Ebene garantiert. Ganz klar, er will natürlich nicht Hindu werden. Er will nicht die Angst haben, wie der Hindu im Osten, noch einmal leidvoll wiedergeboren werden zu müssen. Er will jetzt im Westen diese Lehre herausbrechend aus ihrem Zusammenhang und typisch sie verwestlichen, noch einmal geradezu egoistisch geboren werden. Und zwar jetzt besser. Jetzt kann er endlich die Frau heiraten, die er in diesem Leben nicht bekommen hat. Jetzt endlich kann er diesen Beruf bekommen, den er in diesem Leben nicht bekommen hat. Jetzt endlich bekommt er dieses Geld, was in diesem Leben ihm nicht vergönnt war. Also Sie merken, eine völlige Umdeutung, eine typisch westliche Umdeutung einer östlichen Lehre, von dem nachher noch zu reden sein wird. Die Lehre von der Seelenwanderung findet sich aber nicht nur im Osten, in den Religionen des Hinduismus und, wie Sie es gesehen haben, auch, wenn auch abgewandelt, im Buddhismus. Das Leben als Fortsetzung nach dem Leben findet sich in allen archaischen Religionen. So betrachtet man im Grunde das Leben als eine kreisende Macht, die nur unterbrochen wird durch bestimmte Tode, aber die Tode werden dann eines Tages wieder in diesem Kreislauf durch eine endgültige Bedingung wiederhergestellt. In Griechenland wird dieser Glaube an die Wiedergeburt zuerst in den orphischen Mythen ausgeprägt, dann bei Platon in eine philosophische Lehre gegossen. Bei ihm steht, bei Platon, diese Seelenwanderung sowohl unter dem Gedanken der Bewährung als auch der gerechten Vergeltung. Bei Platon, und das spuckt ja in vielen Köpfen noch heute herum, ist dort zum ersten Mal für den Westen etwas zum Ausdruck gekommen von dem Leitbild einer sich immer mehr vervollkommnenden, schönen Seele. Aber auch das Judentum, vor allen Dingen in der Mystik der Kabbala, vertritt die Überzeugung, dass die Menschheit als Folge des Sündenfalls dem Ablauf der Wiedergeburten unterworfen ist. Das klassische Land aber ist, wir haben es gehört, Indien. Indien hat diese Wiederverkörperungslehre bereits entwickelt in den Upanishaden im 8. Jahrhundert vor Christus, hat dann im 6. Jahrhundert das Gesetz des Karma noch einmal definiert, und Hinduismus und Buddhismus haben an dieser Lehre immer weiter gearbeitet. Heute kann man sagen, im klassischen Hinduismus steht alles Leben, das Weltliche und das Göttliche, unter diesem Gesetz des Karma. Das Gesetz von Ursache und Wirkung gilt vor allen Dingen für das sittliche Leben. Deswegen sagt man, Vergeltung von Gut und Böse wird bestimmt dadurch, wie ich dann einmal leben werde. Aber diese Vergeltung vollzieht sich in einer Vielzahl von Wandlungen und Wiedergeburten, von Samsara, und allmählich unter Abbau von Karma kann ich mich mühsam nach Hindu-Vorstellung zu diesem wahren Selbst emporarbeiten. Natürlich, ein Menschenleben genügt von vornherein nicht. Die wahre Selbstverwirklichung besteht also letztlich darin, dass der Mensch diesem ewigen Wandel eines Tages mal enthoben wird und dann sich vereinigen kann mit dem ewigen Seinsgrund. Und dieser ewige Seinsgrund, Brahman genannt, ist in ihm angelegt als Atman. Und die vergängliche Wirklichkeit seines Lebens wird dann in diesem Kreislauf eines Tages festgemacht an diesem Zusammenfallen von göttlichen Selbst und menschlichen Selbst, und dann erst kommt dieser Kreislauf zum Stillstand. Die Karma-Produktion hört auf und das Selbst erlangt Befreiung. Natürlich, liebe Freunde, mit dieser Lehre gibt es durchaus die Möglichkeit zu erklären, warum Menschen, die hier so schlecht leben, doch so gut verdienen. Warum Menschen, die sich hier so ungerecht verhalten, gleichwohl ein herrliches Leben genießen können. Diese Karma-Lehre gibt die Möglichkeit, die Frage nach gerecht und ungerecht zu beantworten. Warum? Weil sie eine Art Lehre ist, um dies auszugleichen. Ein Versuch zu verstehen, warum Menschen, die sich hier schlecht verhalten, gleichwohl gut leben. In der Bibel ist das anders. Wir werden das nachher noch sehen. Mit dieser Lehre soll natürlich im Osten nach dem Ursprung und dem Sinn des Bösen gefragt werden, des Übels in dieser Welt, der ungerechten Ungleichheit der Menschen auf dieser Welt. Und in allen hinduistischen und buddhistischen Schulen gibt es deswegen Methoden, um diese Einheit von in mir angelegtem Gott und diesem letztlichen Gottesprinzip herbeizuführen. Durch Selbstverwirklichung, durch Selbsterkenntnis, letztlich durch Selbsterlösung. Diese Weltanschauung, die heute unter uns so lebendig ist, auf dem Hintergrund von Selbsterkenntnis, Selbsterlebnis, Selbsterfahrung bis hin zur Selbsterlösung, hat natürlich schon lange eine Rolle gespielt, aber bislang mehr im philosophischen, literarischen Bereich. Ich denke an die Aufklärung in Deutschland, etwa an Immanuel Kant, an Lessing, an Lichtenberg, an Herder und vor allen Dingen an Goethe und an Schopenhauer. Aber erst durch die Anthroposophie von Rudolf Steiner ist die Lehre der Reinkarnation im Westen einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden und auch bis hinein in der Pädagogik der Waldorfschulen ist sie sichtbar geworden. Aber die Wiederverkörperungslehre in anthroposophischer Gestalt darf nicht mit der in Indien beheimateten Wiederverkörperungslehre, der Lehre von der Seelenwanderung, verwechselt werden. Ein entscheidender Unterschied besteht darin, dass nach der Überzeugung von Rudolf Steiner die Reinkarnation, also das noch einmal geboren werden müssen, auf keinen Fall auf die Christusgestalt angewandt werden kann und darf. Im indischen Bereich muss selbst der Buddha noch einmal mehrfach wiederkommen, bis er ganz erlöst ist. Derzeit hält sich etwa der Bhagwan, der wieder in Pune ist und wie ich hörte nach Deutschland will, für den dritten derzeitigen inkorporierten Buddha. Nicht so bei Rudolf Steiner. Wenn auch das Golgatha-Ereignis für Steiner unbedingte, weltenwendende Bedeutung hat, so bleiben Reinkarnation und gnadenhaftes Geschehen in diesem Golgatha-Ereignis miteinander verbunden, aber nicht in der Person Jesu Christi. Er muss nicht noch einmal wiedergeboren werden. Der Christus, so sagt Steiner, hat die Weltschuld in freier Opfertat auf sich genommen. Die persönliche Schuld, die sich im Karma niederschlägt, muss von jedem Einzelnen getragen werden. Gleichzeitig aber dürfen diese Situationen dazu dienen, zu einer immer wacheren und immer innigeren Begegnung mit dem Christus und zur Teilhabe an seiner Erlösung zu gelangen. Das Ich, so Steiner, das den Christus in sich aufnimmt, kann zuversichtlich durch viele Tote und immer neue Geburten schreiten. Das ist ein Hintergrund seiner Pädagogik und seiner Menschenkenntnis. Es kann immer mehr Himmlisches und Irdisches herabgeholt werden. Es gilt mit seiner Hilfe, mit diesem Christus aufgenommen, die Vollkommenheit im Laufe vieler Erdenleben zu erreichen, bis hin zum jüngsten Tag. Sie merken, bei Steiner ist das anders. Steiner hat zumindest dieses Geheimnis, dieses Mysterium von Golgatha und diese Christusgnade in den Mittelpunkt gestellt, auch wenn er sie vielleicht nicht so verstanden hat, wie wir Christus verstehen. Aber das muss man ihm zubilligen, dass da auf Christus diese noch einmal geboren werden müssen, Tradition des Ostens, nicht mehr anwendbar ist. Den anderen Unterschied müssen wir noch einmal genau herausarbeiten zwischen Hinduismus und Buddhismus. Ich sagte bereits, der Hinduismus bestreitet grundsätzlich die Übertragbarkeit von Karma. Nicht so der Buddhismus. Der Buddhismus kennt also die Vorstellung eines freiwilligen Leidens. Der Buddhismus kennt die Vorstellung eines stellvertretenden Leidens und deswegen hat er in bestimmten Formen die Vorstellung eines Maitreya-Buddhismus, eines Maitreya-Messias, eines stellvertretenden, für uns eintretenden Buddha, der etwas übernehmen kann. Hier wäre also eine Basis mit der Kreuzestat Christi ein Vergleich zu machen. Christus ist aber der, der am Kreuz das Karma dieser ganzen Welt getragen hat und dadurch vom Gesetz des Karma zu befreien mag. Sie merken, liebe Freunde, hinter dem von mir ganz kurz nur angedeuteten Verhältnis von Reinkarnation östlich verstanden und Reinkarnation im westlichen Zusammenhang sind große Umdeutungen passiert. Hinzu kommt, dass im Westen die Reinkarnationslehre völlig anders verstanden worden ist. Lassen Sie mich noch einiges aus den westlichen Reinkarnationsvorstellungen sagen, bevor ich dann drittens auf die biblischen Vorstellungen und Vereinbarkeiten oder Unvereinbarkeiten komme. Im Westen waren es größtenteils Sondergruppen wie etwa die Katharer aus dem gnostisch-manichäischen Bereich, die dieses System, dieses dualistische System aufgebracht hatten, hier gut, hier böse, und dazu die Reinkarnationstherapie und Reinkarnationsvorstellung übernommen haben. Aber selbst bei den Katharern, die Vorform für unser Wort Ketzer, war die Reinkarnationsvorstellung nie ein Heilsweg, sondern es war nur eine Vorstellung, die sie sich gemacht hatten, woher kommt das, dass mein Leben so bestimmt ist durch negative Folgen? Diese Vorstellung ist dann beantwortet worden durch die Reinkarnation. Es war vor allen Dingen die Aufklärung, ja es war die Klassik des Idealismus, die bis heute in die Vorstellung des modernen Zeitgenossen hineinwirkt. Im Zentrum, liebe Freunde, der modernen Vorstellung, ausgehend von Aufklärung und Klassik, steht die Persönlichkeit. Die Persönlichkeit als Individuum, die dazu berufen ist, ihre Anlagen zu entfalten und zur vollen Reife zu bringen. Es ist also die Idee einer aufwärts schreitenden Entwicklung der Menschheit. So hat sich das Lessing vorgestellt in der Erziehung des Menschengeschlechtes. So hat sich das Goethe vorgestellt, der bekanntlich allen Todesfällen und Beerdigungen aus dem Weg ging und, so wie wir wissen, nie auf einer gewesen ist. Er hat damals angesichts des Todes seines Freundes Wieland zum Ausdruck gebracht, er könne sich gut vorstellen, eines Tages diesem Wieland in einer Weltmonade zu begegnen. Zudem war Herr Goethe der Auffassung, dass es eigentlich eine Verschwendung der Natur sei, ein solches Genie wie Goethe nur einmal auf die Erde zu lassen. Im 19. Jahrhundert ist dann im Eilzugstempo diese Idee der Wiederverkörperung in bestimmten Gruppen und Bewegungen sichtbar geworden. Aber auch damals, im 19. Jahrhundert, war es immer wieder dieser Entwicklungsgedanke, dieser Evolutionsgedanke, vor allen Dingen im 19. Jahrhundert der Einfluss von Charles Darwin. Charles Darwin hat damals das westliche Denken bis in die letzten Wurzeln geprägt und er ist heute noch als der geheime gnostische Kirchenvater hinter allen diesen Evolutionsentwicklungsgedanken. Damals ist zum ersten Mal diese östliche Lehre der Wiederverkörperung in den USA aufgetreten als eine Gegenlehre gegen den Calvinismus, gegen diese Prädestinationslehre, die Vorherbestimmung des Menschen. Und inzwischen hat sich nun diese Reinkarnationslehre im Zusammenhang mit New Age als eine Art Gegenlehre, als eine Art antiprotestantische, sogenannte postmoderne Lehre entwickelt. Sie ist entwickelt worden nicht mehr an der Ostküste, dem Neuengland Amerikas, sondern jetzt an der Westküste, dem buddhistisch-hinduistischen Raum näheren Teil, da wo die New Age-Denkfabriken sind. Man kann ganz deutlich sehen, wie jetzt als Gegenbewegung gegen diese calvinistische Lehre, sei es der Leistung, sei es der Gnade, sei es der Vorherbestimmung, diese Lehre der Reinkarnation übernommen wird. Hinzu kommt der Spiritismus. Der Spiritismus, der ausgegangen ist, etwa von Allan Kardec, ist ein typisches Beispiel, wie diese Lehre im Westen aufgenommen worden ist und weiterentwickelt worden ist. Speziell mit diesem Entwicklungskonzept und der antikalvinistischen Tendenz. Bis hinein in die theosophische Gesellschaft. Und von der theosophischen Gesellschaft hat nun Rudolf Steiner in die anthroposophische Gesellschaft darüber dieses Modell der Entwicklung übernommen. In der Theosophie geht es ja so weit, dass beispielsweise auch ein Tier sich bis zum göttlichen Elementen oder zum Gott entwickeln kann. Das heißt, die Verfeinerung der Materie bis zum göttlichen Prinzip. Und diese Verfeinerung, dieses Gottwerden der Materie in dem theosophischen Pfad ist eines der großen Modelle, die heute wieder bei der Wiederverkörperung angeboten werden, etwa in bestimmten Formen des asiatischen Erleuchtungsweges oder in bestimmten Formen des westlichen New Age Weges, wie der Mensch aus der Menschlichkeit in die Göttlichkeit sich transponieren kann. Als Symbol hat man dafür den Regenbogen. Der Regenbogen ist das Zeichen dieses Spektrums, das wir in uns haben, diese Spektralanalyse, die uns dann entwickeln hilft, dies alles zu sehen, um auf diesem Bogen vom Menschsein zum Gottsein sich langsam zu entwickeln. Der Fortschrittsoptimismus des 19. und 20. Jahrhunderts hat dann noch einmal im Westen, vor allen Dingen am Ende des 19. Jahrhunderts, besonders Boden gewonnen. Aber Boden gewonnen vor allen Dingen dann im 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert, liebe Freunde, ist nämlich diese Reinkarnation zum Gegenstand der parapsychologischen Forschung geworden. Es ist jetzt eine therapeutische Methode, eine sogenannte Reinkarnationstherapie. Es gibt eine ganze Anzahl von solchen Reinkarnationstherapeuten, die Menschen behandeln, meistens unter Hypnose, um dann zurückzuverfolgen über das Geburtserlebnis hinaus in die vorgeburtliche Phase und in der vorgeburtlichen Phase von einer Reinkarnation in die andere, ob nicht vielleicht dort Schädigungen vorhanden sind, pränatale vorgeburtliche Schädigungen, die sich jetzt als ein Manko, eine Krankheit oder sonst eine Behinderung oder ein schlechtes Leben in dem jetzigen Leben niederschlagen. Es gibt eine ganze Anzahl von Therapien, Reinkarnationstherapien, die in Halbtrance und Hypnose durchgeführt werden. Und es gibt eine Anzahl von Reinkarnationstherapeuten, die sagen, die Fortsetzung der Psychoanalyse heute mit den modernsten Mitteln, das seien nun diese Reinkarnationstherapien. Analytiker gehen also über den Geburtsschock hinaus, dass das Kind, indem es aus dem bergenden Mutterschoß kommt, zum ersten Mal diesen grundsätzlichen Schock erlebt. Sie gehen zurück in den Mutterleib zurück, versuchen die 9 Monate zu retherapieren, versuchen dann aber auch die pränatale Phase, die der Mensch unbewusst in sich stecken hat, bewusst werden zu lassen. Und sie behaupten, dass die Ereignisse aus früheren Leben einen geradezu verheerenden Einfluss auf das gegenwärtige Verhalten von Patient und Klient hätten. Dann soll durch eine Reaktivierung dieser Bewusstseinsinhalte diese Dinge ausgelöscht werden, und dann soll so das Ziel der Therapie die Ablösung von diesen traumatischen Ereignissen, von diesen früheren Daseinsformen der Menschen jetzt ein ungestörtes, unkompliziertes und lebendiges Leben vermitteln, die körperlichen Verletzungen und die körperlichen Erfahrungen in früheren Daseinsformen haben nach dieser Reinkarnationstherapie also bestimmte Symptome aus früheren Leben, die noch nicht aufgearbeitet worden sind. Sie merken, ich kann das nicht alles ausführen, da gibt es eine ganze Anzahl von sehr interessanten Büchern, aber auch sehr dubiosen Therapien. Sie sehen, dass diese ursprüngliche Wiederverkörperungslehre als Sehnsucht im Osten umgedeutet in eine ganz andere Lehre im Westen eine ganze Anzahl von Inhalten hat, die mit dem christlichen Glauben nicht zu vereinbaren sind. Ich sehe hier unvereinbare Gegensätze. Ich will sie nennen, indem ich zumindest drei Felder anspreche, die ganz wichtig sind. Erstens, es ist das Feld von Zeit und Geschichte. Zweitens, es ist das Feld von Leib und Seele. Und drittens, es ist das Feld des Prinzips Gnade. Es gibt unvereinbare Gegensätze zwischen der östlichen Lehre von Reinkarnation, aber auch ihrer westlichen Umdeutung. Wir alle haben gespürt, liebe Freunde, selbst in dieser kurzen Darstellung, das Karma ist unerbittlich. Das Karma ist unbarmherzig. Was sagt der christliche Glaube dazu? Ich sage es mit 1. Johannes 3,20. Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz. Was lehrt das Karma? Das Karma lehrt, ich sage es mit den Worten eines modernen Karma-Vertreters im Westen, niemand kann uns von den Folgen unseres Tuns befreien. Niemand nimmt uns die Ketten des Karma ab, die uns drücken. Wir müssen schon unsere eigenen Befreier sein. Was sagt Christus dazu? Christus sagt, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Sie merken also, biblisches Zeugnis, christlicher Glaube, muss vor allen Dingen bei dieser Grundlehre heute, die fast hinter allen esoterischen, okkulten, spiritistischen, theosophischen Lehren der Gegenwart steckt, nämlich der Reinkarnation, Folgendes unverzichtbar behaupten und behaupten lassen. Erstens, die Geschichte. Die Geschichte ist nach der biblischen Vorstellung eben nicht eingebunden in die Natur und in die Jahreszeiten. Geschichte ist biblisch eben nicht diese ewige Wiederkehr desgleichen von Werten und Vergehen. Sie ist eben nicht, wie die Astrologie meint, dieses Darstellen von ewig gleichen kosmischen Archetypen, die ich nur abrufen muss. Das ist die Vorstellungsform des Kreises, dieser Kreislauf von Werten und Vergehen. Es ist dieser Teufelskreis, aus dem ich allein nicht herauskomme. Oh, das ist die Vorstellung, wie bei den Theosophen und Anthroposophen, dieser sich ständig aufwärts bewegenden Spirale, die ich immer in Gang halten muss selber. Nein, biblische Vorstellung ist immer etwas Einmaliges, etwas Neues. Sie ist immer zielgerichtet. Sie ist nach vorne. Sie kümmert sich nicht so sehr das, was die Vergangenheit ist, die mich bestimmen mag. Das Modell der biblischen Geschichte ist nicht der Kreis, sondern der Pfeil. Das Ende der Geschichte tritt also für uns alle in unserem Tod ein. Und das Ende der Geschichte der Menschheit in der Vollendung des Reiches Gottes. Zweitens, Der Mensch ist nach der Bibel in seinem Leben so viel wert, dass die Bibel dieses Leben als endgültig wertet. Die Entscheidungen, liebe Freunde, die wir in diesem Leben fällen, werden im biblischen Zeugnis als so wichtig genommen, dass sie als endgültig genommen werden. Die Bibel nimmt nämlich die Freiheit des Menschen außergewöhnlich ernst. Und wegen dieser endgültigen Bedeutung unseres Lebens kann die Geschichte unseres Lebens sich auch immer wieder in jedem Augenblick ganz erneuern. Siehe den Schächer am Kreuz, heute noch. Und dieses heute noch, das ist das biblische Einspruchprinzip gegen dieses noch einmal müssen und noch einmal müssen und noch einmal müssen. Das heißt, die einmalige Spanne bis zum Tod genügt, um zum ewigen Heil zu finden. Und der Tod ist wirklich das Ende unserer biografischen Geschichte. Es ist nicht eine Grenzstation zwischen verschiedenen geschichtlichen Existenzformen. Der Tod ist so gesehen ein Punkt und kein Doppelpunkt. Drittens. Aber wenn sich Gott in Jesus Christus in diese Geschichte hineinbegibt, dann kann diese Geschichte der Ort von Erfahrung, von Ganzheit, von Ewigkeit und auch von möglicher Vollendung sein. Sehen Sie, das macht unser Leben so unendlich kostbar, dass es an die Endgültigkeit dieses Todes und Lebens Jesu Christi gebunden ist. Eine ständige Wiederholbarkeit meines Lebens ist dann überflüssig, wenn Gott sich in Jesus Christus in dieses Leben hineinbegibt, hat dieses Leben und diese Geschichte Endgültigkeitscharakter. Und deswegen ist im Neuen Testament die Einmaligkeit der Lebensexistenz, die uns auf Erden gewährt ist, mit der Einmaligkeit der Todeshingabe Jesu verbunden. Im Hebräerbriefen, Kapitel 9, Vers 27 heißt es, und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben und danach das Gericht, so ist Christus einmal geopfert worden, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Die Ausschließlichkeit dieser Aufopferung, die Einzigartigkeit dieses Lebens, stehen also nicht unter diesem Gesetz von Wiederholung. Sie sind nicht Wiederholbarkeit, liebe Freunde. Man kann dies Leben Jesu in Tod und Leben nicht noch einmal steigern. Deswegen das ein für allemal, Römer 6, 1. Petrus 3, steht für das Leben und für die Verbindung von Leben Jesu und meinem Leben im Vertrauen des Glaubens. Viertens. Der christliche Glaube sieht in der Geschichte nicht nur etwas Material, was man dann mal vervollkommnen könnte, sondern der christliche Glaube sieht in dieser Geschichte und in dieser Schöpfung und in diesem Geschöpf eines Leibes Gottes gute Schöpfung. Alle Gnostiker, alle östlichen Religionen sehen in dem Körper ein Gefängnis der Seele. Nicht so die Bibel. Die Bibel sieht in dem Körper die gute Schöpfung Gottes, die es zu gebrauchen gilt, die ein lebendiges Zeugnis werden will für Christus und für Gott. Sie sieht eben nicht in diesem Körper nur Verbrennungsmaterial für das Jenseits. Die meisten asiatischen Erleuchtungsmethoden sind im Grunde Vernichtungsmethoden. Sie wollen nicht eigentlich erlösen, sie wollen auflösen. Und da sehr viele westliche Menschen ein Todestrieb in sich haben, aus Verzweiflung, fliehen sie unbewusst zu diesen Methoden, meinen, sie könnten sich dort erlösen, dabei sind es im Grunde Auflösungsmethoden. Fünftens, ein ganz großer Unterschied zwischen christlicher Hoffnung und Wiedergeburtslehre liegt aber im Verständnis von Seele, Leib und Geist. Der Mensch ist biblisch immer eine Einheit. Leib, Seele, Geist sind in der Bibel eine Einheit. Sie sind keine Zweiheit, nicht ein Dualismus, das kommt aus dem Iran. Alle dualistischen Lehren kommen aus dem alten Persertum. Und deswegen hat der Kollege Khomeini so viel Erfolg, weil er das wieder aufpulvert. Ost, West, hell, dunkel, gut, bös. Das hat nichts im Neuen Testament zu suchen. Der Leib ist also nicht nur eine Apparatur, die ich seelisch überwölben muss. Ich befinde mich in einem Körper. Und weil ich mich in diesem ganz bestimmten Leib befinde, bin ich in diesem Leib identisch mit meiner Seele und mit meinem Geist. Mein Körper ist also eine Art Realsymbol für meine Seele. In meinem Körper stellt sich meine Seele dar. Das weiß heute jeder bessere Arzt in der Psychosomatik. Das heißt, dieser Leib und diese Seele dürfen nicht getrennt werden. Es gibt nicht, wie heute etwa die New Age-Mentalität ist, eine leibfreie Seligkeit oder so eine Art Zwischenzustand zwischen Tod und endgültiger Auferstehung. Auch das ist fragwürdig von der Bibel her. Sondern dieser konkrete Leib wird genauso erlöst wie Seele und Geist. Er wird nicht wie in der Theosophie und teilweise noch in der Anthroposophie als einer der sieben Körper, als Hülle, einfach abgestreift. Die Abwertung des Leibes heute in den meisten dieser gnostischen Sekten stammt nicht aus dem jüdisch-christlichen Bereich. Sie stammt meistens aus dem östlichen Reinkarnationszusammenhang. Und sechstens, vorletztens, natürlich weiß der Christ, dass der Mensch erntet, was er gesät hat. Aber diese Ernte, liebe Freunde, vollzieht sich für ihn im göttlichen Urteil über sein einmaliges und unwiederholbares Leben und nicht in der endlosen Wiederkehr von immer neuen Daseinsformen. Die Werke des Christen folgen ihm nach. Er muss sie nicht hinter sich lassen. Der Christ weiß nämlich, dass er sein Heilsziel eben nicht durch Produktion von guten Werken, von guten Karma selbst erreichen kann. Der Christ weiß eben selbst in der tiefste Tiefe seines Herzens, dass er sich letztlich nicht selbst vervollkommnen kann. Und das ist der ganz große Unterschied. Der gnadenhaft große Unterschied zwischen christlichem Glauben und östlichen und westlichen Wiederverkörperungstheorien, dass Glaube christlich bedeutet ein Geschenk. So wie jede Liebe im Grunde ein Geschenk ist. Unverdient, unwiederholbar. So ist der Glaube ein Gnadengeschenk. Es ist die heilende, vollendete Liebe Gottes. Keine noch so große moralische Anstrengung des Yogi, kein noch so edles Streben nach menschlicher Reife und Selbstvollendung in dieser Wiederverkörperungslehre, keine noch so häufig wiederholte Bewährung in verschiedenen Daseinsformen auf dieser Erde in der Theosophie, kann dem Menschen unendliches Heil, nachdem er sie sehnt, erwerben. Wenn überhaupt, dann kann dieses Heil nur geschenkte Teilhabe sein an einer unendlichen Liebe. Und darauf hoffen wir Christen. Wir hoffen manchmal auch gegen den Augenschein und vielerorts auch gegen den stark werdenden und stärker werdenden Selbsterlösungswunsch im eigenen Herzen und bei unseren Mitmenschen und Zeitgenossen. Und letztlich würden Sie fragen und werden Sie fragen, mit Recht, was ist die christliche Alternative zur Vorstellung von Reinkarnation und Wiedergeburt? Es ist die christliche Wiedergeburt. Die christliche Wiedergeburt ist was anderes. Sie ist eine Neuschöpfung, ein neues Sein. Sie ist als diese Neuschöpfung erfahrene Wiedergeburt. In dieser Wiedergeburt, in diesem neuen Sein in Christus, da gilt keine Vergeltung mehr. Das Prinzip dieser Neuschöpfung ist nicht die Vergeltung, sondern die Vergebung. Es ist eben nicht die an der Vergangenheit haftende Vergeltung, sondern es ist die Vergebung, die sagt, heute noch. Heute noch. Johannes 3, es ist die Neugeburt von oben. Natürlich, dieser Professor Dr. Nikodemus konnte dies nicht verstehen. Noch einmal zurück in den Bauch der Mutter und dann vielleicht Reinkarnationstherapie in so und so viele Millionen Vorgeburten? Nein, so geht es nicht. Es ist der Geist Gottes, der als Geschenk kommt, unverdient. Und auf diesem Weg, liebe Freunde, auf diesem von Gott und seinem Geist geschenkten Neugeburt, da kann der Christ auch Anteil bekommen, nicht nur an der Wiedergeburt von sich selbst, sondern auch an der Wiedergeburt der ganzen Schöpfung. Matthäus 19, Vers 28. Wenn also ein Mensch durch diesen neumachenden Geist Gottes geboren wird, wird er durch seine Wiedergeburt auch teilhaftig der Wiedergeburt der ganzen Schöpfung. Das ist die Antwort auf Atman und Brahman, dass diese Neuschöpfung in der Wiedergeburt eine Neuschöpfung des Menschen ist und dadurch eine Neuschöpfung der ganzen Schöpfung. Sie merken, im Grunde ist es wieder das im Protestantismus so vertretene, von Luther wiederentdeckte und heute gegen alle östlichen Religionen durchzuhaltende Prinzip Gnade. Das Prinzip Gnade, das in der Person Jesu Christi Gestalt geworden ist. Gott selbst ist es, der mit dem Feuer seiner göttlichen Liebe den Menschen zum Empfang des ewigen Lebens bereitet. Und diese göttliche Liebe, dieses Anteilhaben am vollen Leben Gottes, das uns Christus gewährt, geschieht nicht dann einmal, sondern jetzt. Heute noch, liebe Freunde. Vielen Dank.